Ein liebevoller Gott und so viel Leid.
Ich denke an einen meiner Freunde, Dr. Werner Leibold, Arzt von Beruf, genauer gesagt Missionsarzt, auf einer adventistischen Missionsstation in Peru, hoch oben in den Anden. Seine Frau, Dr. Dolores Leibold, ebenfalls Ärztin auf demselben Krankenhaus. Nach dem Besuch des Gottesdienstes an Gottes heiligen Ruhetag wird es der Frau schlecht. Mein Freund untersuchte sie sofort und er stellte fest, es ist sofort eine Operation notwendig. Es war noch ein zweiter Arzt anwesend. Sie stiegen ins Auto, fuhren 30 Kilometer zum Missionskrankenhaus und Dr. Werner Leibold operierte seine eigene Frau. Es war sofort eine Blutübertragung notwendig, aber die Blutübertragung missglückte. Es waren nicht die richtigen Geräte zur Hand in diesem Augenblick. Das Blut gerann und mein Freund erzählte mir, ich musste zusehen, hilflos als Arzt, wie mir meine Frau unter meinen Händen gestorben ist. Zurückblieben zwei Jungs. Nun könnte man hier die Frage stellen, warum? Lieber Gott, wie kannst du so etwas zulassen? Ich habe ihn gefragt, als ich ihn gesprochen habe, wie hast du empfunden? Er sagte, auf die Frage warum wird es wohl nie eine Antwort geben. Selbst die Frage wozu hat mir die Antwort bis jetzt nicht geben können. Ich weiß nicht, wozu das Gott zugelassen hat. Ich weiß nur, dass bei der Beerdigung meiner Frau viele Menschen am Grab anwesend waren. Sie haben zum ersten Mal die Botschaft von Jesus Christus, die Botschaft von der Auferstehung gehört, der Auferstehung der Toten. Ich weiß es nicht, wozu das Gott zugelassen hat. Ich habe mir vorgenommen, einmal Jesus selbst zu fragen, wenn ich ihm begegnen darf, an dem Tag, an dem er kommt. Ein anderes Menschenschicksal, ein 22-jähriger Soldat, bekommt heftige Gliederschmerzen. Er wird im Armeehospital untersucht. Die Diagnose lautet Kinderlähmung. Am nächsten Morgen befindet er sich schon in der eisernen Lunge. Seit mehr als 16 Jahren lebt dieser Mann seitdem in der eisernen Lunge. Die einzige Beschäftigung, die er praktizieren kann, ist Lesen. Am Anfang hatte er es sehr schwer, denn es war selten jemand da, der ihm die Buchseiten umblätterte. Schließlich heiratete er eine Krankenschwester. Seit mehr als 3 Jahren erhält er über einen Mundschlauch eine künstliche Beatmung. Jetzt hilft ihm ein dressierter Papagei, der ihm die Buchseiten umblättert. Er hat inzwischen auch gelernt, mit dem Mund Schreibmaschine zu schreiben. Lieber Gott, warum hast du das zugelassen? Oder wäre es besser, wozu? Ich denke an einen Pastor der Adventmission, Robert Reynolds ist sein Name. 21 Jahre lang war er Pastor, davon verbrachte er 15 Jahre im Ausland. Mit 42 Jahren erwarb er sich einen Doktorgrad. Er hat 3 Söhne. Im Alter von 43 Jahren passierte Folgendes. An einem 21. Oktober, Freitagabends, stieg ein Dieb in dieses Haus ein. Er wurde überrascht, schoss. 4 Kugeln trafen Pastor Reynolds. Davon erhielt er einen Kopfschuss. Die Folge? Er ist gelähmt. Kann sich nur noch im Krankenfahrstuhl fortbewegen. Für den Rest seines Lebens. Wir könnten also auch hier die Frage stellen, warum hat Gott solch einen Unfall zugelassen? Pastor Reynolds könnte sich die Frage stellen, wo war Gott, als ich niedergeschossen wurde. Er stellt sich eine ganz andere Frage. Herr, was kann ich denn jetzt noch für dich tun? Wir wissen alle, dass Schmerzen und Leiden zur Menschheitsgeschichte gehören. In jedem Alter, jede Kultur, jeder Mensch begegnet früher oder später Schmerz, Leid, Schwierigkeiten. Da gibt es den sogenannten Schicksalsglauben. Wir können unserem Schicksal überhaupt nicht entrinnen. Deshalb ist es gut, wenn wir essen und trinken und fröhlich sind. Wir wissen gar nicht, wann wir an der Reihe sind, wann es uns trifft. Hier taucht nun das größte Problem auf. Wenn Gott, wie man behauptet, Liebe sein soll, warum müssen die Menschen dann überhaupt leiden? Wenn es einen gerechten Gott gibt, warum gibt es so viel Leid für unschuldige Menschen? Das ist eines der größten Probleme, die der Annahme des christlichen Glaubens im Weg stehen. Das ist für viele der Grund zu sagen, ich will von Gott und von der Bibel nichts wissen. Nun, es gibt eine Antwort, eine hilfreiche, es gibt eine ganz bestimmte Antwort. Ich bin mir dessen sicher, dass wir heute Abend in diesem Zusammenhang unmöglich alle Fragen beantworten können, aber wir wollen feststellen, was die Heilige Schrift zu diesem Thema zu sagen hat. Die Heilige Schrift als einzigartiges Buch. Hier halten wir Auskunft. Dieses Buch beschreibt in den ersten beiden Kapiteln das Paradies, das die Menschen damals verloren haben, weil sie Gott ungehorsam waren. In den letzten beiden Kapiteln der Heiligen Schrift wird uns das neue Paradies beschrieben, das Gott den Menschen wieder geben wird. Und alles, was nun dazwischen in diesem Buch geschrieben ist, ist nicht nur ein Geschichtsbuch, sondern hier steht die Botschaft von dem göttlichen Hilfsangebot, von der göttlichen Rettungsaktion, damit kein Mensch das, was Gott uns anbietet, verlieren muss. Wir müssen deswegen gerettet werden, weil wir alle an einer ansteckenden Krankheit leiden. Stichwort Sünde. Eine Dame meinte, Sünde, das ist, wenn ich zu viel Kuchen mit Schlagsahne esse. Das war in ihren Augen Sünde. Nun, Sünde heißt eigentlich Rebellion, Auflehnung gegen Gott, Zielverfehlung, vom rechten Weg abkommen, einen eigenen Weg gehen. Und am Ende dieses Weges steht der Tod. Römer 6, Vers 23, der Sünde Sold ist Tod, Gottes Gabe aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Zunächst kommt die Frage auf, ja, welchen Charakter hat denn Gott überhaupt? Stimmt es, dass er ein Gott der Liebe sein soll? Ich lese hier einige wenige Aussagen, die uns das kurz skizzieren sollen. Psalm 34, Vers 9 zum Beispiel. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Oder in Jesaja Kapitel 54, Vers 10. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. In Hosea, Kapitel 11, Vers 4, wird uns gesagt, dass uns Gott liebt, wie Eltern uns lieben. Ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen und in Seilen der Liebe gehen und half ihnen das Joch auf ihrem Nacken tragen und gab ihnen Nahrung. Gott kümmert sich um uns. Gott ist sogar eine Zuflucht am Tag der Bedrängnis. Prophet Nahum, Kapitel 1, Vers 7. Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt die, die auf ihn trauen. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, der auf diese Welt kam, hier nicht nur Tatortbesichtigung machte, sondern auch unter denselben Verhältnissen lebte, unter denen wir zu leben haben, nur mit dem Unterschied, dass er nie in Sünde eingewilligt hat, er hat uns den Charakter Gottes sichtbar gemacht. Da wollten einmal die Jünger zur damaligen Zeit wissen, Herr, zeige uns den Vater. Und er sagte ihnen, wer mich sieht, der sieht den Vater.
So können wir also eine sehr gute Vorstellung haben von Gott, wenn wir uns mit der Person von Jesus Christus beschäftigen. Kein Wunder, wenn es hier in Johannes 3, Vers 16 heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott ist Liebe. Es fällt uns hier schwer manchmal, das zu glauben, aber die Heilige Schrift beschreibt uns den Charakter Gottes. So hat Jesus damals zu seinen Lebzeiten hier auf dieser Welt viele Wunder gewirkt. Er hat Kranke gesund gemacht. Markus Kapitel 1, Vers 40 und 41. Es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm, willst du, so kannst du mich wohl reinigen. Und es jammerte ihn, und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will's tun, sei gereinigt. Oder der Bericht in Matthäus Kapitel 14, Vers 14. Jesus stieg aus und sah die große Menge, und es jammerte ihn derselben, und er heilte ihre Kranken. Wenn das also, belegt durch diese wenigen Beispiele, der wirkliche Charakter Gottes ist, wer ist denn dann für das Leid verantwortlich? Die Heilige Schrift nennt uns den Urheber des Leides. Das Thema heute Abend ist insofern von ungeheurer Bedeutung, weil es letzten Endes ein Thema ist, bei dem wir feststellen, dass es jemand meisterhaft verstanden hat, den Charakter Gottes verkehrt darzustellen und eine ungeheure Lüge und Unwahrhaftigkeit in die Welt zu setzen. Wir wissen, dass Schwerverbrecher steckbrieflich gesucht werden. In der Heiligen Schrift nennt uns Jesus den Steckbrief des großen Gegenspielers Gottes. Ich lese hier die Aussage in Johannes Kapitel 8, Vers 44. Ihr habt den Teufel zum Vater, und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet ihr von seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Da meint ein junger Herr im Gespräch mit mir, ich glaube gar nicht, dass es einen lebendigen Teufel gibt. Warum nicht? Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich frage ihn, ob er glaubt, dass es Gott gibt. Den gibt's. Hast du ihn schon einmal gesehen? Nein, Gott habe ich noch nie gesehen, aber ich bin davon überzeugt. Nun, wenn du an Gott glaubst, den du noch nie gesehen hast, dann darfst du überzeugt sein, dass es einen Gegenspieler gibt, Satan, allerdings ganz anders, wie man sich das vorstellt. Mir persönlich bereitet es kein Problem. Immerhin macht uns Jesus aufmerksam und er spricht vom Teufel als dem Vater der Lüge. Wenn ich das nicht glauben wollte, dann würde ich Jesus zum Lügner hinstellen. Nicht Jesus ist der Lügner, sondern sein Gegenspieler. Jesus hat einmal ein Gleichnis gegeben für seine Jünger, damit sie die Dinge besser verstehen können. In Matthäus Kapitel 13, das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Es steht hier, Vers 24, er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, das Himmelreich ist gleich einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Und in den folgenden Versen bis Vers 28 heißt es dann, da aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Da nun aber die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat ihr denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen, das hat ein Feind getan. Jesus Christus nennt uns diesen Feind mit Namen. Es ist der Gegenspieler Gottes, Satan. Da war zur damaligen Zeit eine Frau 18 Jahre lang krank. In Lukas 13 lese ich hier den biblischen Bericht, Vers 11. Siehe, eine Frau war da, die hatte einen Geist der Krankheit 18 Jahre und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Da aber Jesus sie sah, rief er zu sich und sprach zu ihr, Weib, sei los von deiner Krankheit. Jesus hat diese Frau von ihrer Krankheit befreit. Der Gegenspieler Gottes hat sie gequält. Nun, Satan der Vater der Lüge. Ihr schiebt die Schuld Gott in die Schuhe. Und er hat es so raffiniert getan, dass die Mehrheit der Menschen meint, Gott, ja, der ist doch auch für das Leid verantwortlich. Nein, er ist es nicht. Für das Leid auf dieser Welt, für Schmerzen, Not, Tod, ist der Gegenspieler Gottes verantwortlich, nicht Gott selbst. Stellen Sie sich vor, Sie würden da Ihre Nachbarin sehr gut kennen. Eine herzensgute Mutter, die Tag und Nacht für ihre Familie, für ihre Kinder sorgt. Und es käme plötzlich jemand, der eine Unwahrheit verbreiten würde, eine glatte Lüge, der behaupten würde, die Frau so und so ist eine bestialische Mutter. Sie hat ihre Kinder elend gequält, hat sie auf eine glühende Herdplatte gesetzt zur Bestrafung. Und Sie kennen diese Frau. Und Sie hören diese Behauptung, ich bin sicher, dass Sie schärfstens protestieren werden und werden sagen, ich kann mich verbürgen, diese Frau wird es niemals fertig bekommen. Bitte schieben Sie dieser Frau nicht irgendwelche Dinge in die Schuhe und behaupten Sie nicht hier Dinge, die niemals wahr sind. Genauso geht es auch heute Abend bei diesem Thema letzten Endes um den Charakter Gottes. Woher kommt er denn, der Teufel, der Satan? Wir wüssten es nicht, wenn es nicht in der Heiligen Schrift stände. Offenbarung Kapitel 12, Vers 7 bis 9. Es erhob sich ein Streit im Himmel. Michael und seine Engel stritten wieder den Drachen, und der Drache stritt und seine Engel, und siegten nicht. Auch ward ihre Stätte nicht mehr gefunden im Himmel. Und es ward gestürzt der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er ward geworfen auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Der Teufel war der erste Vertriebene im Universum. Für ihn gab es keinen Platz mehr im Himmel, als er gegen Gott die erste Rebellion angezettelt hat. Diese Auseinandersetzung hat der Gegenspieler Gottes verloren. Was waren denn die Ursachen zu dieser Auseinandersetzung im Himmel? Die Ursachen, die zu dieser Ausweisung geführt haben. Die biblische Aussage hilft uns hier weiter. Jesaja Kapitel 14, Vers 12 bis Vers 14. Hier ist von diesem himmlischen Lebewesen die Rede. Er wird hier als der schöne Morgenstern bezeichnet. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Stolz, Überheblichkeit, das war der Anlass, soweit die Heilige Schrift uns darüber Auskunft gibt. Ich habe noch nie gehört, dass irgendwo in irgendeiner Kirche ein Mensch ausgeschlossen worden wäre, nur einfach deswegen, weil er stolz war. Hatten Sie das schon einmal gehört? Wir betrachten den Stolz und die Überheblichkeit als etwas Belangloses. Wir wissen, es kommt vor, vielleicht sind wir selbst ein wenig stolz, aber deswegen ausgeschlossen zu werden aus irgendeiner Kirchengemeinschaft, nein, so weit geht's nicht. Aber genau das war die Ursache zu der ersten Rebellion im Himmel. Die Frage, wie dieser Luzifer, dieser schöne Morgenstern, dieses wunderbare Lebewesen auf solch eine Idee kommen konnte, wenn man das erklären könnte, dann ließe sich Sünde entschuldigen, aber dafür wird es keine Erklärung geben. Das ist das Geheimnis der Sünde. Da meinte eine Studentin, das hört sich ja so an, als ob Gott einen Teufel erschaffen hätte. Nun, Gott hat keinen Teufel erschaffen. Wir haben dafür den biblischen Beweis. Hesekiel Kapitel 28, Vers 12 bis Vers 15. Hier ist vom König von Tyrus die Rede, der das Sinnbild ist für diese Person, die verantwortlich ist für alles Leid und Unglück auf dieser Welt. Du Menschenkind, stimm ein Klaglied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm, so spricht Gott der Herr. Du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit und über die Maßen schön. In Eden warst du im Garten Gottes, geschmückt mit Edelsteinen jeder Art. Hier werden nun Edelsteine aufgezählt, die in ihrer Farbzusammenstellung die Farben des Regenbogens ergeben. Dann heißt es weiter in Vers 13, am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Da geht es hier um ein erschaffenes Lebewesen. Ein Geschöpf wollte so viel sein wie der Schöpfer. Stolz, Überheblichkeit, Eifersucht. Vers 14, du warst ein glänzender, schirmender Cherub und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Da steht, schwarz auf weiß. Gott hat keinen Teufel erschaffen, er hat einem vollkommenen Wesen. Er hat sich ein vollkommenes Wesen erschaffen und aus diesem herrlichen Lebewesen wurde ein Teufel. Sie werden vielleicht sagen, wie geht denn das zu? Darf ich hier ein Beispiel gebrauchen? Stellen wir uns vor, da wird ein Junge geboren. Die Eltern freuen sich. Die Verwandten kommen, die einen meint ganz der Vater, die anderen ganz die Mutter, wie das so geht. Die Eltern bemühen sich, aus ihrem Jungen das Beste zu machen. Sie geben ihm die beste Erziehung, erst tüchtig in der Schule. Schließlich nimmt er seine Ausbildung und er beschließt sogar, Missionar zu werden. Er geht hinaus, irgendwo hin, um das Wort Gottes zu verkündigen. Und dann hört er allerlei Ideen. Gott ist tot. Und andere Argumente, er kommt ins Zweifeln. Die Zweifel beschäftigen ihn immer mehr. Er sagt, ich kann nicht mehr in voller Überzeugung predigen, da ist es besser, ich suche mir einen anderen Beruf. Er hört auf, Missionar zu sein. Er greift einen Beruf. Er kommt in schlechte Gesellschaft. Schließlich wird er zum Verbrecher. Er wird verurteilt und sitzt im Zuchthaus. Können wir jetzt der Mutter den Vorwurf machen? Warum hast du solch einem unglücklichen Menschen, einem Verbrecher, das Leben geschenkt? Kann man das ruhigen Gewissens behaupten? Keine Mutter schenkt einem Verbrecher das Leben. Tatsache ist, dass aus dem besten Menschen unter Umständen ein Verbrecher wird. Aber daran sind nicht die Eltern schuld. Das ist der Betreffende selbst schuld, wenn er einen bestimmten Weg geht. So hat Gott keinen Teufel erschaffen. Er hat ein herrliches Lebewesen erschaffen. Du warst ohne Tadel in deinem Tun, von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Da kommt die nächste Frage auf, die berechtigt ist, die wichtig ist. Wenn also Gott keinen Teufel erschaffen hat, sondern wenn aus einem herrlichen Lebewesen ein Teufel wurde und Gott allwissend ist, warum hat er dann nicht gleich im Himmel dem Teufel den gar ausgemacht? Dann wäre uns das ganze Elend auf dieser Welt erspart geblieben. Warum hat Gott es nicht getan? Die berühmte Frage, warum? Nun, wir haben häufig eine verkehrte Teufelsvorstellung, rotes Fell, Pferdefuß, langen Schwanz, Mistgabel, chemisches Grinsen. So sieht er mit Sicherheit nicht aus. Die Heilige Schrift spricht sogar davon, dass sich der Teufel verstellt zu einem Engel des Lichts. Und der Teufel hatte seine Ideen im Himmel verkündigt. Gott gab Gesetze. Ich sage euch, wir brauchen kein Gesetz. Wir können frei leben vom Gesetz. Ich garantiere euch, wer sich auf meine Seite stellt, absolute Freiheit. Gott ist nichts anderes als ein Tyrann. Wir können unser Leben nach unseren Vorstellungen führen. Nun, Gott ist allwissend, die Engel sind es nicht. Die Heilige Schrift berichtet, dass ein Drittel der Engel diese Behauptungen des Gegenspielers Gottes geglaubt haben. Gott wünscht sich nun Lebewesen, die ihm aus freien Stücken und aus Liebe dienen. Er legt keinen Wert darauf, dass Lebewesen Gott aus Furcht und Angst dienen. Nun, ohne weiteres hätte Gott seinem Gegenspieler im Himmel den gar ausmachen können. Er hätte ihm das Leben nehmen können. Aber das hätte Probleme geschaffen. Zum Beispiel das eine, die Engel wären stutzig geworden, hätten sich gefragt, das war einer von uns. Einer der herrlichsten, vielleicht sogar der herrlichste von uns. Warum muss der sterben? Wenn das so ist, zum Schluss stimmt's doch, dass Gott ein Tyrann ist. Dann ist es besser, wir benehmen uns ordentlich und dienen Gott in Zukunft. Aber das wäre dann kein Dienst mehr aus Liebe gewesen. Hinter diesem Gehorsam wäre die Furcht gestanden. Gott legt keinen Wert auf Gehorsam aus Furcht. Außerdem, wir wissen alle, wenn man einen Menschen, der eine bestimmte Idee verbreitet, tötet, dann ist damit nicht auch automatisch die Idee gestorben. Ideen, Behauptungen kann man nicht töten, man kann sie nur durch Tatsachen widerlegen. Und diesen Weg ging Gott. Er sagte sich, ich will ihn gewähren lassen. Ich will ihm Gelegenheit geben, seine Ideen ausleben, ausführen zu können. Es soll alles ein Anschauungsunterricht sein, damit jeder entscheiden kann und feststellen kann, wessen Behauptungen nun tatsächlich stimmen. In der Tat sind wir, das, was sich auf unserer Welt ereignet, nichts anderes als ein lebendiger Anschauungsunterricht. In 1. Korinther, Kapitel 4, Vers 9 heißt es, denn mich dünkt, Gott habe uns Apostel als die Allergeringsten dargestellt, wie dem Tod übergeben. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. An ihnen, an mir, an jedem Menschen auf dieser Welt. Lebendiger Anschauungsunterricht. Und dieser Anschauungsunterricht hatte bereits einen Höhepunkt vor rund 2000 Jahren. In Palästina, es waren drei Kreuze aufgerichtet. Zwei Schwerverbrecher wurden gekreuzigt und einer, der unschuldig war. An diesem Kreuz, durch den Tod von Jesus Christus, wurde der wahre Charakter der Sünde ganz deutlich herausgestellt. Hier konnte jedermann erkennen, was das Ergebnis der Rebellion des Gegenspielers Gottes ist, wohin das führt, dass sogar der Sohn Gottes in den Tod gehen musste, um Menschen retten zu können, die auf die Einflüsterungen Satans eingegangen sind und ihm gefolgt sind. Auf der anderen Seite ist das Kreuz der Beweis für die Liebe Gottes und für seinen wahren Charakter. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren werde. Da meinte ein Vater, und wir können diese Fragestellung sehr gut verstehen, wo war denn Gott, als mein Sohn in Russland umkam? Dieser Fragesteller bekam folgende Antwort. Gott befand sich an dem Ort, an dem er weilte, als sein Sohn umkam und gestorben ist. Wie war das im Paradies? Der Mensch hatte gesündigt und schon hatte er Angst vor dem Retter. Angst vor Gott. Die Heilige Schrift berichtet uns, dass der Mensch sich versteckt hat und dass der Mensch Entschuldigungen vorgebracht hat und versucht hat, sich selbst zu rechtfertigen. Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? In 1. Mose 3, Vers 9 und die folgenden Verse. Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich. Erstes Ergebnis der Sünde, Furcht, Furcht vor Gott. Denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Das ist das Prinzip der Sünde. Adam war unschuldig. Lieber Gott, du musst verstehen, ich hätte es ja gar nicht gemacht. Aber die Frau, und dann will ich es dir ganz genau sagen, du hast mir die Frau gegeben. Lieber Gott, begreifst du das? Ich bin nicht schuld, du bist schuld. Hättest du mir die Frau nicht gegeben, dann wäre das alles nicht passiert. Das waren die ersten Unschuldigen auf dieser Welt. Ich habe festgestellt, es gibt nur Unschuldige. Oder haben Sie schon einmal einen Schuldigen kennengelernt? Wenn ich unseren Jungen frage, es ist überflüssig, überhaupt festzustellen, wer Schuld hat, weil es sowieso nur Unschuldige gibt. In unserer Familie stelle ich das fest. Frank, Wer hat das gemacht? Papa, das war ich nicht. Das war die Jutta. Jutta, wie kommst du dazu, das gemacht zu haben? Das war ich nicht. Die Bettina. Bettina, hast du das gemacht? Nein, wenn der Frank nicht gewesen wäre. Alle drei sind unschuldig. Und doch ist es passiert. Ist in der Familie schon so. Die Männer sind unschuldig, fühlen sich unschuldig, die Frauen auch. Und trotzdem gibt es Uneinigkeit. Die Eltern sind unschuldig und die Kinder auch. Und trotzdem gibt es Missverständnisse. Verschwenden Sie keine Zeit darauf, festzustellen, wer Schuld hat. Sie werden den Schuldigen nie finden. Der Adam hatte keine Schuld und die Eva auch nicht. Lieber Gott, hättest du mir die Frau gar nicht gegeben. Das ist das Prinzip der Sünde. Jesus ist für Sünder gestorben. Sünde, dieses Stichwort, ist auf unserem Planeten ein Fremdkörper. Fremdkörper verursachen Schmerzen. Hatten Sie schon einmal einen kleinen Stein im Schuh? Der kleine Stein im Schuh beschäftigt Sie mehr als die Ölkrise, wenn Sie 500 Meter zu laufen haben. Der beschäftigt Sie mehr als die Hungersnot in Indien, der kleine Stein in Ihrem Schuh, der Fremdkörper. Unsere Welt kam buchstäblich in Quarantäne. Wir wissen, wenn eine ansteckende Krankheit da ist, dann wird der Kranke isoliert, damit sich andere nicht anstecken können. Auf unserem Planeten gibt es die Sünde. Und hier spielt sich nun das Sündendrama ab. Gott ist nicht der Urheber des Leides und der Sünde. Der Urheber des Leides und der Sünde ist der Gegenspieler Gottes. Aber er hat es so raffiniert verstanden, den Charakter Gottes zu entstellen. So viel Krieg, unschuldige Menschen müssen sterben, Hungersnot. Vielleicht ganz kurz ein Stichwort dazu. Stellen Sie sich ein herrliches Gemälde vor von Rembrandt. Diese Gemälde haben heute Millionenwerte. Stellen wir uns vor, da würde eines Tages ein Mann kommen mit einer verrückten Idee, ein Bilderschänder, und er würde hier gehen, würde mit einem Rasiermesser dieses Bild durchschneiden, die Leinwand aufschlitzen, Farbe nehmen, sie kreuz und quer drüber streichen. Und nun würden wir dieses verhunzte Gemälde sehen. Ist es nicht so, dass es immer noch das Gemälde von Rembrandt ist, auch wenn man es kaum noch erkennen kann, wenn es vollständig entstellt ist durch andere Farben, wenn es zerrissen ist, ist es nicht immer noch das Gemälde von Rembrandt? Nun kommen wir zu dem Stichwort Leid. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann bei dem Leid, das mir im Leben begegnet, Gott ausklammern. Ich kann leiden ohne Gott. Oder ich kann Gott mit einbeziehen und ich kann sagen, lieber Gott, ich will das Leid mit dir tragen. Gott, so müssen wir sagen, lässt unter Umständen Leid zu, aber er ist nicht der Urheber des Leides. Es ist verständlich, dass wir Menschen uns gegen Leid, Krankheit, gegen das Altwerden wehren. Stelle fest, dass bei mir jetzt auch allmählich die Haare anfangen, lichter zu werden. Und sie sind schon grau. Ich weiß noch sehr gut, als der Friseur vor Jahren bei mir das erste graue Haar entdeckt hat. Ich sagte, ziehen Sie es mal gleich heraus. Nun, heute hätte der Friseur viel zu tun, wenn er es tun wollte. Wir wehren uns, wenn wir plötzlich die Gesundheit verlieren, wenn wir nicht mehr so voll arbeitsfähig sind, wenn wir keinen Lebenserfolg haben, wenn wir keinen Lebensgenuss mehr haben. Wir protestieren, wir bäumen uns auf, wir sagen, lieber Gott, warum gerade ich? Ich gehe so oft in die Kirche, ich lese in der Bibel, ich bin ein anständiger Mensch, die anderen, die nicht nach dir fragen, warum gerade ich und die anderen nicht? Und dann stehen wir alle in der Versuchung, Gott Bedingungen zu stellen, um irgendwie aus diesem Protest herauszukommen. Lieber Gott, so könnten unter Umständen die Bedingungen lauten, wenn du mir meine Gesundheit wiedergibst, dann will ich anfangen, ein besseres Leben zu leben. Dann will ich auch wieder in die Kirche gehen und fromm sein. Wenn du mir
mein Leiden wegnimmst, dann, wenn du mir meine Frau nicht sterben lässt, dann, und dann versprechen wir vieles. Das haben doch die Männer im Krieg alles versprochen und die Frauen im Luftschutzkeller. Lieber Gott, wenn ich heil davon komme, von diesem Sturmangriff, wenn mich die Bomben und die Granaten jetzt nicht treffen, lieber Gott, ich weiß, ich habe nicht richtig gehandelt, aber dann soll alles anders werden in meinem Leben. Nun, es ist eine Vermessenheit, so mit Gott handeln zu wollen. Gott lässt nicht mit sich handeln. Da geht es um andere Prinzipien. Ich lese in diesem Zusammenhang die Aussage, Römer, Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Ich habe zwei Möglichkeiten, wenn mir im Leben Leid, Not, Schmerz, Tod begegnet. Sie werden sagen, ich habe so etwas noch nie gehört, aber ich frage Sie, wissen Sie etwas Besseres? Zum Beispiel die Aussage in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 16 bis 18. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Jetzt bin ich schwer krank. Ich habe viele Schmerzen. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann mich dagegen aufbäumen, ich kann protestieren, ich kann schimpfen, ich kann unzufrieden sein, ich kann Gott mit Vorwürfen überhäufen oder ich kann danken. Sie können sich selbst die Antwort geben, welches die bessere Ausgangsposition ist. Man kann sich ärgern, man kann einen Groll haben oder man kann danken. Wenn man eine Beule ins Auto fährt, dann kann man sich ärgern oder man kann sagen, lieber Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass es nicht schlimmer gekommen ist. Nun, die meisten Menschen fragen, warum, lieber Gott? Wer gegen sein Leid protestiert, wird immer warum fragen. Das ist der beste Wegbereiter für Verzweiflung. Es gibt eine weitaus bessere Fragestellung, denn auf die Frage, warum, gibt es nie eine Antwort. Wir sind nicht allwissend. Wir können die Frage stellen, lieber Gott, wozu? Du bist nicht der Urheber dessen, was mir hier begegnet. Du hast es zugelassen. Wozu, lieber Gott? Nun, Gott hat die Absicht mit uns, dass wir eine geistliche Reifeprüfung bestehen. Viele von uns haben irgendwann einmal das Abitur gemacht. Man sagt ja so schön Reifeprüfung dazu. Aber dieses Abitur hilft uns hier nichts. Es geht um weit mehr. Man kann selbst als Analphabet eine geistliche Reifeprüfung ablegen. Und hier hilft uns nur die Fragestellung, wozu? Was will Gott mir jetzt sagen in dieser Situation? Was soll ich lernen? Was gefällt unter Umständen Gott in meinem Leben nicht? Lieber Gott, wozu? Ich gebe zu, dass wir selbst auf die Frage, wozu, nicht immer eine Antwort finden. Aber es ist die weitaus bessere Fragestellung. Es gibt verschiedene Leidensarten, die uns in der Heiligen Schrift beschrieben werden. Zunächst einmal das sogenannte Erweckungsleid. Es gibt Menschen, die gedankenlos in Sünden dahin leben, die nur halbe Nachfolger sind oder, wie man das vor Jahren hier so schön formuliert hat, sie sind Mitläufer. Mancher war froh, dass er damals als Mitläufer eingestuft werden konnte. Es war noch eine Auszeichnung. Es kann vorkommen, dass Gott hier nun Leid in meinem Leben zulässt, nicht weil er der Urheber ist. Der Gegenspieler Gottes ist der Urheber des Leides, aber Gott kann es zulassen. Wozu? Um mich aufzurütteln. Ich denke an jenes lebenslustige Mädchen, das mir persönlich erzählt hat, dass sie, obwohl sie fromme Eltern hatte, ihr Leben lebte und meinte, erst muss ich mal das Leben genießen. Sie hat ihren Freund, der Freund hat ein Motorrad und sie taten, was sie für richtig empfunden haben. Eines Tages hatten sie einen schweren Motorradunfall. Das Mädchen, schwer verletzt, kam ins Krankenhaus und hatte plötzlich wochenlang Zeit nachzudenken. Sie kam zu dem Ergebnis, lieber Gott, ich begreife, was du mir hier sagen wolltest. Wozu hast du es zugelassen? Wenn ich so weitergelebt hätte, das hätte kein gutes Ende genommen. Ich wollte mein Leben leben. Ich hätte genauso gut tot sein können. Ich bin dankbar, dass nicht mir passiert ist. Ich habe zeitlebens an meinem Bein ein Andenken, gut sichtbar. Herr Jesus, ich bin dir dankbar. Ich beginne neu. Dieses Mädchen hat die Antwort gefunden auf die Frage, wozu? In ihrem Leben Erweckungsleid. Oder jener tüchtige Geschäftsmann, unermüdlich tätig, Tag und Nacht. Er hat überhaupt keine Zeit für Gott, weder für die Bibel noch fürs Gebet. Er war der Meinung, ich bin unabkömmlich. Ohne mich geht's gar nicht mehr. Und plötzlich schwere Krankheit. Er lag Monate im Krankenhaus. Er stellt fest, zu seinem Erstaunen, es geht auch ohne ihn. Viel Zeit nachzudenken. Wozu, lieber Gott? Und er stellt fest, ich hatte zu wenig Zeit für dich, lieber Gott. In Zukunft soll's anders werden. Jetzt geht's auch ohne mich. Du warst bei mir das Schlusslicht. In Zukunft will ich dich an den Anfang meines Lebenswandels setzen. Erweckungsleid. Es gibt auch Strafleiden, die Gott zulässt. Die Aussage Galater 6, Vers 7, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das muss er ernten. Wir wissen, wie die Saat so die Ernte. Wenn sie Spinat säen, werden sie in ihrem Garten keine gelben Rüben bekommen. Wenn sie Kartoffeln stecken, dann wachsen da keine Gurken, dann wachsen Kartoffeln. Das ist Naturgesetz. Gott hat Naturgesetze gegeben und wenn wir sie übertreten, dann werden wir bestraft. Wenn wir uns nicht an Gesetze halten, dann müssen wir die Folgen der Gesetzesübertretung tragen. Ich kann morgens eine Stunde lang intensiv beten. Wenn ich mich dann ins Auto setze und bei Rot über die Ampel fahre, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn es zu einem Zusammenstoß kommt. Da kann ich Gott nicht die Schuld geben, da bin ich schuld. Da hilft auch mein stundenlanges Beten nichts. Ich habe ein bestimmtes Gesetz übersehen, nicht beachtet. Ich muss die Folgen tragen. Es gibt das Schwerkraftgesetz. Sind Sie schon einmal vom Baum gefallen beim Kirschenpflücken? Unachtsam? Da kann jemand noch so fromm sein. Er fällt hinunter und es tut weh. Wir wollen annehmen, der frömmste Mann dieser Stadt würde hier im Hochhaus wohnen. Er sagt sich, ich muss unbedingt den Bus bekommen, ich bin heute Morgen zu spät dran, der Aufzug ist ständig besetzt, ich könnte ja auch die Treppen hinunterlaufen, das dauert alles viel zu lang. Ich bin so fromm, lieber Gott. Der kürzeste Weg ist immer noch der schnellste. Ich springe einfach vom 8. Stock herunter. Alle Frömmigkeit wird dem Betreffenden nichts helfen. Er wird mit zerschmetterten Knochen unten liegen, wenn er überhaupt mit dem Leben davon kommt. Konflikt mit dem Schwerkraftgesetz. Er muss die Folgen tragen. Strafleiden. Er kann niemandem dafür die Schuld geben. Heute wissen Schulkinder schon längst, dass Rauchen ungesund ist. Gott hat uns einen freien Willen gelassen. Er könnte ja auch einen Engel beauftragen und könnte sagen, jedem Raucher, lieber Engel, bläst du jetzt das Streichholz aus, dann ist das Rauchen unmöglich. Wenn Sie rauchen wollen, dürfen Sie rauchen. Wenn Sie Lungenkrebs haben, können Sie Gott nicht die Schuld geben. Die Schuld müssen Sie bei sich suchen, nicht woanders. Strafleiden. Wir wissen, welche Folgen der Alkohol hat. In Krankenhäusern können wir die Alkoholiker sprechen und in bestimmten Entwöhnungsanstalten. Gott könnte einen Engel beauftragen, jedem, der sein Bierchen trinken will oder eine Flasche Wein, einfach die Flasche aus der Hand zu schlagen. Nun, ich bin vielen Trinkern begegnet. Der eine sagte, ich bin jetzt zum 23. Mal eingeliefert. Ich fragte ihn, wie soll es weitergehen? Er sagte, jetzt begreife ich, dass ich ein Trinker bin. Es gibt nur eins. Ich darf nie mehr. Sonst werde ich das 24. Mal eingeliefert. Aber dann stehe ich unter Zwangsaufsicht. Dann ist meine Freiheit zu Ende. Und jeder hat eine freie Entscheidungsmöglichkeit. Es fängt ja immer mit dem ersten Glas an. Man kann hemmungslos Sport treiben, wenn man krank ist. So wie jener verrückte Motorradfahrer, der in Amerika über die Schlucht fahren wollte. Evil Knievel heißt er. Bekennt, bis jetzt habe ich 54 Knochenbrüche. Das ist sein Sport. Er kann sonst niemandem die Schuld geben. Strafleiden. Läuterungsleiden. Alles Edle muss geläutert werden, muss von Fremdstoffen befreit werden. Wenn Silber vom Blei getrennt werden soll, dann muss es erhitzt werden, bis das Blei zur Schlacke, zur Bleiglätte oxidiert und nur noch das reine Blicksilber zurückbleibt. Der Läuterungsprozess wird beendet, wenn der Schmelzer, der Silberschmelzer, in dem reinen Silber sein Gesicht erblicken kann, daher der Name Blicksilber. Es gibt Läuterungsleiden. Gott will mich befreien von bestimmten Dingen, so lässt er dieses Leid zu. Er will die Schlacken aus meinem Leben entfernen. Das, was hinderlich ist und Gott nicht gefällt, was mir selbst Probleme bereitet. Und so verstehe ich auch die biblische Aussage im Psalm 26, Vers 2. Prüfe mich, Herr, und erprobe mich. Erforsche meine Nieren und mein Herz. Es gibt Bewährungsleid. Hier soll unser Glaube geprüft werden, ob er echt und wahr ist, ob unser Gottvertrauen sich wirklich auf Gott stützt oder auf irgendetwas anderes. Allerdings lässt Gott im Leben nie mehr zu, als wir tragen können. Wir wissen, die Kraftfahrzeuge in Deutschland sind einer Beladungsbegrenzung unterzogen. Sie dürfen ihren Wagen nicht schwerer beladen, als er zugelassen ist. Keine Brücke darf schwerer beladen werden, befahren werden, als sie zugelassen ist. Kein Eisenbahnwaggon darf schwerer beladen werden. Nun, Gott kennt um unseren Glauben, um unsere Tragkraft. Der Hiob zum Beispiel hat eine ungeheure Tragkraft. Gott ließ in seinem Leben vieles zu, worunter andere mit Sicherheit zusammenbrechen würden. Aber bei den anderen lässt das gar nicht zu, weil er weiß, die Tragkraft ist nicht so groß. Das sogenannte Bewährungsleid. Und hier denke ich an die Aussage in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13. Gott ist getreu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinne, dass ihr es könnt ertragen. Wozu, lieber Gott? Ziel geistliche Reifeprüfung. Vielleicht soll mein Glaube sich im Leid bewähren. Und ich bin so froh und dankbar, dass der Hiob damals nicht zusammengebrochen ist, dass wir den Bericht in der Heiligen Schrift finden, als Beispiel dafür, dass wenn ein Mensch Gott liebt, es nichts in seinem Leben geben kann, was ihn von Gott trennt. Auch nicht, wenn er alles seine Kinder verliert. Hiob war immerhin ein Multimillionär. Er hat alle seine Besitztümer verloren. Schließlich wurde er krank, sodass sich voll Ekel sogar seine Frau von ihm abgewandt hat. Trotz alledem hat er Gott nicht den Abschied gegeben. Er konnte sagen, als ihn die Hiobsbotschaften bekannt gegeben wurden, Gott hat's gegeben, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Es gibt Bewahrungsleid. Ich denke an jene Dame, die sehr viel im Bett liegen muss. Eine herrliche Villa mit einem fantastischen Ausblick. Ich erkundigte mich nach ihrem Gesundheitszustand und dann gab sie mir folgende denkwürdige Antwort. Gott lässt das in meinem Leben zu. Ich weiß genau wozu. Sie hat nicht gefragt, warum, sondern wozu. Er weiß, dass ich ein lebenslustiger Typ bin. Wenn ich nicht so viel im Bett liegen müsste, wer weiß, welche Dummheit ich anstellen würde. Es ist schon besser, dass ich so viel im Bett liegen muss. Lieber Gott kennt's genau, meine Situation. Diese Dame wusste, das Leid, das ihrem Leben begegnet, bedeutet für sie buchstäblich Bewahrungsleid. In 2. Korinther Kapitel 12 wird uns berichtet von Paulus, der praktisch dasselbe Erlebnis hatte. Wir wissen nicht ganz genau, was er für ein Leiden hatte. Man kann annehmen, dass es ein Augenleiden war. Und es ist verständlich, wenn jemand krank ist, will er gesund werden. So hat Paulus auch gebetet, dreimal. Und es war der größte Missionar, den die Welt je gesehen hat. Ich lese hier sein Bekenntnis, 2. Korinther 12, Vers 7 bis 9. Auf dass ich mich nicht der hohen Offenbarungen überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlage, auf dass ich mich nicht überhebe. dafür ich dreimal zum Herrn gefleht habe, dass er von mir wiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Paulus wusste, wenn ich dieses Leiden nicht hätte und Gott lässt es mir, dann würde ich vielleicht überheblich. Darum will ich mich am allermeisten und allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Wir könnten als nächstes Verherrlichungsleid anführen, wenn Menschen leiden und durch dieses Leid Gott verherrlicht wird. Ich bin dankbar, dass wir hier in einem Land leben, in dem Glaubens- und Gewissensfreiheit existiert. Die gibt's nicht überall. Und viele leiden in Gefängnissen. Durch ihr Leiden wird der Name Gottes verherrlicht. Sie sind eher bereit, im Gefängnis zu sterben, als Gott zu verraten, Jesus abzusagen. Es gibt Kreuzesleid. Jesus hat am Kreuz gelitten. Sie wissen, wenn die Ernte herangereift ist, dann freut sich der Landmann über die tief zur Erde geneigten Ähren. Wenn er einen Acker hat, dessen Ähren stolz kerzengerade gen Himmel zeigen, ist eine bittere Enttäuschung für den Landmann. Warum? Weil er weiß, die gegen Himmel zeigenden, stolz aufgerichteten, kerzengeraden Ähren sind die, die keine Frucht bringen. Aber die tief gebeugten, das sind die, die Frucht bringen. Und so sind in Gottes Augen unter Umständen Menschen, die durch Leid im Leben tief gebeugt sind, die wertvollsten. Schließlich hat Jesus am Kreuz gelitten. Er litt für mich. Ich denke an eine gläubige Frau, sie meinte, Jesus hat ja gut reden. Ich habe Tag und Nacht große körperliche Schmerzen. Jesus war doch im ganzen Leben nie krank, wie kann der denn mit mir mitfühlen? Ich meine, Jesus weiß, was körperliche Schmerzen bedeuten. Schließlich wurde er gekreuzigt. Und wenn Hände und Füße mit Nägeln durchbohrt werden, haben Sie sich einmal mit einem Nagel durch die Hand geschlagen? Ich war einmal unvorsichtig, sprang von der Leiter herab und schlug mir einen Nagel glatt durch die Hand. Ich weiß, was es bedeutet, einen Nagel in der Hand zu haben. Das ist alles andere als angenehm. Da empfindet man einiges. Jesus hat noch viel mehr empfunden. Schließlich hat er deine und meine Sündenschuld auf sich genommen. Er starb nicht an körperlicher Entkräftigung und Blutverlust. Er starb an einem gebrochenen Herzen. Ich lese Jesaja 53, Vers 4 und 5. Fürwahr, er trug meine Krankheit und lud auf sich meine Schmerzen. Ich aber hielt ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um meiner Missetat willen verwundet und um meiner Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass ich Frieden hätte. Und durch seine Wunden bin ich geheilt. Jesus Christus hat aus dem Symbol des Leidens ein Symbol des Sieges gemacht. Ein Offizier brachte einmal seine Frau, die der Verzweiflung nahe war, auf eine sehr seltsame Weise zur Besinnung. Der englische Offizier wurde von seiner vorgesetzten Behörde in ein jenseits des Ozean gelegenes Land versetzt. Mit seiner ganzen Familie übersiedelte er dorthin. Nach einigen Tagen auf hoher See kam ein furchtbarer Sturm auf, der das Schiff zu vernichten drohte. Panische Angst und große Verwirrung herrschte auf dem Schiff. Die Frau des Offiziers war der Verzweiflung nahe. Der Offizier bewahrte aber bei allem vollkommene Ruhe. Seine Frau machte ihm deshalb bittere Vorwürfe, weil, so hatte sie den Eindruck, ihm das Schicksal seiner Familie gleichgültig sei. Der Offizier verließ die Kajüte und kam nach einiger Zeit mit einem gezogenen Säbel zurück. Er setzte den Säbel seiner Frau mit finsterem Blick auf die Brust. Zuerst erschrak seine Frau und zitterte, aber dann fing sie zu lachen an. Der Offizier fragte sie, wie kannst du lachen, wenn ich dir den Degen auf die Brust setze? Fürchtest du dich überhaupt nicht? Ich fürchte mich nicht. Der Degen befindet sich in der Hand dessen, der mich liebt. Wie sollte ich mich da fürchten? Der Offizier erklärte ihr daraufhin, ebenso wenig fürchte ich mich vor dem Sturm. Unser himmlischer Vater, der uns liebt, hält ihn in seiner Hand. Und wir sollten wissen, dass alles, was uns im Leben begegnet, an Freude und Leid, zuerst an Gott vorüber muss. Aber wenn es zulässt, dann denkt sich Gott etwas dabei. Und häufig verfolgt er eine bestimmte Absicht. Aber über allem steht seine Liebe. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Ich bin sicher, dass wir mit Sicherheit heute Abend nicht alle Fragen beantworten konnten. Jesus wird sie uns selbst einmal beantworten. Aber ich will ihm jetzt im Gebet danken, dass er es gut meint mit uns. Allmächtiger Gott, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir dich kennen, dass wir wissen dürfen, dass du ein Gott der Liebe bist. Herr Jesus, es begegnet uns im Leben manches, auch an Not, Leid, Schmerzen. Herr Jesus, du hast es dir vorbehalten, uns zu sagen, wozu uns das eine und andere im Leben begegnet. Wenn du es uns mitteilst, wollen wir uns freuen, dir dankbar sein. Wenn wir keine Antwort finden, dürfen wir wissen, dass du uns nicht vergisst. Du willst uns täglich neue Kraft schenken, unser Leid tragen zu können mit göttlicher Kraft. Lass uns wissen, dass du ein Gott der Liebe bist. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du alles getan hast in deiner Liebe, um uns zu retten. Wir bitten dich um deinen göttlichen Segen, um deinen Gottesfrieden, um deinen Beistand jeden Tag. Wir danken dir für alles. Amen.